Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Katja Epstein sang in den 1970er Jahren: Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Und das ist jetzt über 40 Jahre her. Wenn man heute im Internet den Begriff Wunder eingibt, dann stößt man da auf so ominöse Phänomene wie weinende Madonnen oder ein russisches Mädchen mit Röntgenaugen, das in den Körper anderer Menschen schauen kann und Krankheiten diagnostizieren. In Neapel soll eingetrocknetes Heiligenblut wieder flüssig geworden sein. Und das Verrückteste kommt aus Kambodscha. Das sind zwei Bullen dem Metzger entronnen. Und bei ihrer Rückkehr aus dem Schlachthaus hat das Tier einen lahmen Mann geleckt. Und daraufhin sei der aufgestanden und wieder gelaufen. Man hört auch bei uns hie und da von Wunder. Zum Beispiel, dass ein an Krebs erkrankter Mensch, der eigentlich aufgegeben war, auf einmal wieder gesund wird. Dann sprechen die Fachleute nicht so gerne von Wunder, dann sagt man eher, das war eine Spontanheilung. Ausgelöst durch Autosuggestion, ähnlich wie bei Placebo-Effekt, das heißt, man muss fest daran glauben, und dann kann das tatsächlich hier und da eine heilende Wirkung haben. Ansonsten, wenn von Wundern die Rede ist, dann regt sich bei den meisten oder bei vielen Menschen zunächst mal eine große Skepsis und ein Argwohn. Aber vielleicht muss man auch den Begriff des Wunders noch viel weiter fassen. Die wunderbare Begegnung der zwei Apostel mit einem Behinderten vor der Kirchentür, der kann uns helfen, neu zu verstehen, was Wunder sind. Und wir können aus dieser Geschichte drei Dinge lernen. Das erste ist, sieh hin. Das zweite, gib hin. Und das dritte, bezeuge ihn. Schau hin. Es wird erzählt, wie Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel, nachmittags kurz vor 3 Uhr. Und das war schon das dritte Mal am Tag. Um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 15 Uhr hält der fromme Jude inne. Die Andacht in der Kirche, die hatte anscheinend bei den Aposteln einen wichtigen, einen festen Platz. Und es ist gut, wenn man gute Gewohnheiten entwickelt. Es ist gut, wenn wir den Sonntagmorgen, so wie heute, reservieren für den Gottesdienst. Wenn man nicht jedes Mal neu überlegen muss, will ich heute, kann ich heute, ist mir heute danach, habe ich nichts Besseres heute vor, sondern einfach, dass man sagt, das ist wichtig, das ist hilfreich für meinen Glauben, und gleichzeitig ermutigt es auch die anderen, die da sind, wenn ich auch da bin. Und dann mache ich mir das zu einer guten Gewohnheit. Die Geschichte zeigt, diese beiden Apostel, das waren fromme Männer. Aber sie waren nicht von der Sorte, dass sie vor lauter frommem Lobpreis die Probleme der Welt nicht mehr gesehen hätten. Wir können dankbar sein, dass wir bei uns hier in Deutschland, dass wir gute Ärzte haben, Medikamente, Behandlungsmethoden. Und wisst ihr, wem wir das zu verdanken haben? Keinem Geringeren als Jesus. Krankenhäuser sind eine Erfindung des Christentums. Wohnhäuser, Gasthäuser, Zuchthäuser, Freudenhäuser, das hat alles die Menschheit relativ früh erfunden. Aber es musste zuerst einer kommen mit dieser Botschaft, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bis die Menschheit auf die Idee kam, man muss sich vielleicht auch um die Kranken, die Schwachen, die Alten, die Behinderten kümmern. In der Zeit davor, da waren die Leute sich selber überlassen. Wen es erwischt hat, der hat eben Pech gehabt und dem blieb dann nichts anderes übrig, als zu betteln und vielleicht irgendwann elendiglich zu sterben. Es wird ja heute viel geklagt, dass das Christentum ja in der Geschichte, in dieser 2000-jährigen Geschichte, dass die so viel Schlechtes gebracht hat in diese Welt. Und dann werden die Kreuzzüge angeführt und Verbrennungen von Ketzern und Kirchenzwänge und Missbrauch bis in den heutigen Tag kommt das ja leider immer wieder. Aber wir vergessen eines. Die ersten medizinischen Einrichtungen in Afrika und in Japan, das erste Röntgengerät in Korea, das erste Kinderspital in Indien, das wurde von christlichen Missionaren gebaut. Nun heißt es, dieser Mann, der Gelähmte, sei täglich dort an dem Tor gesessen, die Leute haben ihn da herangetragen. Tag für Tag saß der da. Ich habe dann auch gedacht, hat der Petrus und den Johannes den vorher eigentlich noch nie wahrgenommen, wenn der jeden Tag da saß? Sind die vorher halt vorbeigelaufen? Haben den ignoriert? Bei mir ist es so, dass ich das nicht immer gleich merke, wenn jemand Hilfe braucht. Und wenn ich Not sehe, dann... Gut, dann gibt es oft so diesen Gedanken, das passt jetzt aber gerade nicht in meinen Plan rein, Terminplan. Oder auch der Gedanke, was kann ich jetzt schon da helfen, ja, was kann ich schon machen. Und außerdem, da gibt es noch andere Leute, die können das eigentlich jetzt viel besser. Der Mann saß Tag ein, Tag aus, heißt es dort, an der schönen Tür des Tempels. Und er hat gebettelt. Bakschisch, gib mir Bakschisch. Er durfte ja nicht in den Tempel hinein, in die Nähe Gottes. Das war ja damals noch das zusätzliche Härte an all dem ganzen Leid und Not dieses Mannes. Die zusätzliche Härte war ja die, dass damals in Israel die Menschen dort, die frommen Juden, gesagt haben und gedacht haben, wenn ein Mensch so übel dran ist, dann liegt ein Fluch Gottes auf ihm. Aus welchem Grund auch immer, aber ein Fluch Gottes. Und einen, auf dem der Fluch Gottes liegt, der braucht ja nicht in den, oder der soll nicht in den Tempel gehen, ins Haus Gottes. Und ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, was das bedeutet hat. Wie viel Enttäuschung, wie viel Verbitterung sich da angesammelt hat über den Jahren. Es gibt es ja in abgewandelter Form ja bei uns auch. Klar, wir sagen jetzt nicht, da liegt ein Fluch drauf, aber ganz oft ist es ja so, ne? Der Kranke, der Leidende sagt oft selber, was habe ich gemacht, dass Gott mir das schickt? Was habe ich angestellt? Wie viel Enttäuschung, wie viel Not, wie viel Verbitterung. Von Geburt an heißt es, von Geburt an war er in diesem Zustand. Er hat nichts anderes gelernt als betteln. Und da sind Tausende in den Jahren vorbeigegangen. Ab und zu hat einer eine Münze ihm zugeworfen. Aber was nützt schon so ein paar Münzen? Am nächsten Tag muss er wieder da sitzen, muss er wieder betteln. Aber dann auf eines Tages passiert was ganz anderes. Auf einmal ist da ein richtiges Tohuwabohu, ein Durcheinander, eine Aufregung. Auf einmal ist es im Tempel nicht mehr schön, feierlich, still und andächtig, sondern da rennt einer rum und jubiliert und schreit und ruft und singt und hüpft herum von einem Bein aufs andere, sodass die Leute sicherlich ganz komisch geguckt haben. Ich sagte, Moment mal, hey, das geht nicht. Psst. Wir sind im Gotteshaus. Ruhe, setz dich hin, halt den Mund. Was soll das Rumgehampel? Was war geschehen? Es hat alles begonnen mit einem Blick. Mit einem Blick. Petrus aber blickte ihn an. Und Johannes. Petrus blickte ihn an. Wie viele Menschen erleben, dass niemand sie ansieht? Frauen klagen, dass ihre Männer ihnen nicht mehr in die Augen schauen, bestenfalls vielleicht noch auf die Figur. Wo sehen wir weg, wo es Probleme gibt? Es gibt einen tiefsinnigen Satz, ich lese Ihnen deswegen ihn den zweimal vor, der heißt: Wer nicht angesehen wird, der hat kein Ansehen mehr. Wer nicht angesehen wird, hat kein Ansehen mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wer nicht angesehen wird, verliert seinen Wert. Man darf das nicht unterschätzen. So ein Ansehen, so einen Blick, einen Augenblick, einen Blickkontakt, ein Hingucken. Können wir jetzt mal praktisch machen, ja? Das sind immer nur Hören. Schauen Sie mal Ihren Nebenmann, Nebenfrau an. Schauen Sie den mal ins Auge. Und wenn Sie das können, schauen Sie auch mal hinter sich oder vor sich. Wer sitzt denn hinter mir, wer sitzt denn vor mir? Und ich grüße auch die, die ganz da oben sind, die sonst niemand sieht. Außer dem Pfarrer auf der Kanzel. Und Gott. Er schaut ihn an. Und wisst ihr, das ist was ganz Interessantes, was über Jesus gesagt wird. Von Jesus wird gesagt, dass er den aufmerksamen Blick hatte. Nicht nur so diesen flüchtigen, ja, so schön über alle hinweg. Den aufmerksamen Blick. Es heißt einmal von Jesus: Jesus sah das Volk und es jammerte ihn in seinem Herzen. Weil er gesehen hat, dass sie so hoffnungslos, so gottlos dahingelebt haben. Er sah das Volk und es jammerte ihn. Und als Jesus nach Jericho kommt, da sieht er nicht nur die vielen Menschen, die da direkt am Straßenrand stehen, die sieht er auch. Aber er sieht vor allem den einen, der da oben sitzt auf dem Baum, der Zachäus. Und er sagt: Du, zu dir will ich heute kommen. In dein Haus komme ich. Ich will heute ein Gast sein. Er sieht ihn. Gibt es Menschen vielleicht, die wir bewusst übersehen? Gerade in der Gemeinde können wir uns ganz viel von Gottes Ansehen und Wertschätzung geben, wenn wir nämlich einander bewusst wahrnehmen. Wahrnehmen. Auch die, die wir nicht kennen, die am Rande sind und die man gerne übersieht. Es ist manchmal leichter, 20 Euro in den Opferkasten zu werfen, als die Augen zu öffnen und den Menschen zu sehen, der einen braucht. Und nicht umsonst endet der Gottesdienst mit dem Segen mit einer ganz interessanten Formulierung. Im aaronitischen Segen heißt es: Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Das heißt, Gott schaue dich an, Gott sehe dich an, Gott sehe dein Leid, deine Hoffnung, deine Not, Gott sehe dich an. Und dieser Gott, der dich ansieht, der weiß, was auch in der kommenden Woche kommt. Und dieser Gott geht mit dir. Gott sieht dich an. Und das ist das Tolle. Wir sind Angesehene Gottes. Jesus sieht dich. Jesus schaut nicht weg. Jesus sieht deine Not. Jesus sieht deine Sorgen. Jesus sieht deine Wünsche. Er sieht dein Herz. Das ist das Erste, was wir lernen können von den Aposteln. Schau hin. Und das Zweite, was wir lernen können hier, ist: Gib hin. Der Gelähmte schaut zu Petrus und sagt, es heißt, er sah sie an und erwartete, dass er von ihnen etwas empfinge. Was hat er erwartet? Natürlich Geld. Dass sie ihm ein Geldstück geben. Und dann sagt der Petrus, Silber, Gold habe ich nicht. Übrigens auch wichtig. Auch wichtig, dass man als Christ auch manchmal sagt, das, was du jetzt von mir willst, das kann ich dir jetzt gar nicht geben. Das kann ich nicht. Oder da fehlt mir jetzt einfach die Mittel. Nein. Aber er bleibt ja nicht beim Nein stehen. Er sagt, nein, ich habe kein Geld, aber was ich dir gebe, was ich habe, das gebe ich dir. Manchmal liegt das Problem nicht daran, dass wir nicht haben, sondern dass wir nicht geben. Dass wir denken, auf meinen kleinen Beitrag kommt es auch gar nicht an. Aber so wie für diesen Bettler jede kleine Münze wichtig war, so ist für einen anderen Menschen vielleicht ein kleiner Handschlag und ein Hallo und Grüß Gott wichtig. Ein einziges gutes Wort. Ein einziger kleiner Dienst in der Gemeinde. Einmal in der Woche in der Jungschar mithelfen. Oder Menschen am Sonntagmittag die Gottesdienst-CD bringen, dass sie auch das miterleben, was wir hier miteinander feiern. Und alle diese kleinen Hilfen, die können einem Menschen eine Freude machen und die können dazu dienen, dass der Mensch merkt, Gott hat mich nicht vergessen. Gott übersieht mich nicht. Gott kennt mich, Gott liebt mich und er schickt mir, so könnte man heute sagen, er schickt mir sogar einen Engel in Menschengestalt. Und das kann einem Menschen neue Hoffnung geben und Trost. Und am Ende sogar dazu führen, dass ein Mensch wieder neu vertraut und Gott lobt und sagt, ich danke dir. Nun hatte dieser Petrus eine besondere Art zu helfen. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und er richtete ihn auf. Ein bis zweimal im Monat sitzen nach dem Gottesdienst hier vorne Mitarbeiter, um zu beten für konkrete Anliegen. Das ist auch heute so. Es werden heute hier vorne nach dem Gottesdienst zwei Leute sitzen und die sind genau dafür da, um für andere, mit anderen, für andere zu beten. Das ist völlig egal, um was es geht. Ob das eine eigene Krankheit ist oder in der Familie oder eine Sorge oder beruflich oder was auch immer. Weil wir darauf vertrauen, dass wenn wir Gott anrufen, Jesus anrufen, dass er was tun kann und dass er auch was tun wird. Dass kein Ding unmöglich ist. Ich weiß, es werden nicht alle geheilt und springen nicht alle nachher auf den Beinen herum. Aber Menschen werden ganz tief in ihrem Herzen ermutigt und gestärkt, sodass die Herzen hüpfen, wenn sie die helfende Hand von Jesus erleben. Wenn sie vor allem merken, nicht die Krankheit ist mein Herr, nicht meine Behinderung, nicht meine dumme, schwere Lage ist mein Herr, nicht andere sind die Herren, sondern ich bin in der Hand von Jesus Christus. Ich bin in seiner Hand. Ich gehöre ihm. Und das ist das Zweite. Nicht nur schau hin, sondern auch gib hin. Und jetzt kommt noch das Dritte. Bezeuge ihn. Das letzte Ziel aller Heilungen in der Bibel ist nicht die Gesundheit bis ins hohe Alter, dass sozusagen jeder möglichst gesund 100 Jahre alt wird. Alle die Leute, von denen das Neue Testament erzählt, dass sie geheilt wurden, sind alle irgendwann gestorben. Keiner ewig gelebt auf dieser Welt. Und deswegen ist wichtig, was da geschieht in dem Tempel, das ist ein prophetisches Zeichen. Das nämlich, was der Prophet Jesaja angekündigt hat. Der Prophet Jesaja hat gesagt, wenn der Retter kommt, wenn der Messias kommt, wenn der Heiland kommt, dann wird das ein Zeichen sein, dass er es ist. Dann sagt er, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen werden frohlocken. Und das ist jetzt erfüllt. Und die Leute im Tempel, die waren ja in den alten Schriften sozusagen zu Hause, die haben das gewusst. Ja, das hat sich hier erfüllt. Es soll an diesem Menschen sichtbar werden, das Reich Gottes ist angebrochen, Jesus ist da, der Retter ist da. Es geht nicht darum, dass da irgendwelche Apostel irgendwelche Wundertaten vollbringen. Petrus sagt ganz klar, schaut nicht auf uns. Schaut nicht auf uns. Wir haben das nicht in der Tasche. Es ist nicht unsere Frömmigkeit. Es ist nicht unsere besondere Salbung oder irgendwas. Manche denken ja, da braucht jemand eine besondere Salbung. Nein, das ist es gar nicht. Es hat überhaupt nicht mit uns zu tun, sagt der Petrus. Nicht unsere Frömmigkeit, es hat nur mit einer Person zu tun und die heißt Jesus. Jesus hat diesen Gelähmten, dieses Häuflein Elend, diesen Ausgestoßenen aufgerichtet. Durch das Vertrauen in Jesus, in seinen Namen, ist er gesund geworden. Jesus, das ist der Name über alle Namen. Das ist kein Zauberwort, aber es ist ein Schlüsselwort, das aufschließt wie ein Code. Es ist nicht zufällig, dass der Petrus sagt, im Namen von Jesus steh auf. Er sagt nicht einfach steh auf. Im Namen von Jesus steh auf. Da, wo mit Jesus gerechnet wird, da kommt die Macht Gottes ins Spiel. Und das kann erfahren werden, auch in Krankheitsnöten. Es gibt auch bei uns Leute, die haben das erlebt. Die haben erlebt, dass ihr Leben am seidenen Faden hing. Aber Jesus hat sie geheilt und aufgerichtet. Sie dürfen weiterleben. Gegen aller Prognosen. Aber die Möglichkeiten von Jesus, die gibt's auch am Sterbebett. Die hören da nicht auf. Mitten im Schatten des Todes. Nämlich dann, wenn Jesus als der gute Hirte geradezu träumend durch das Tal des Todes hindurchführt auf die andere Seite. Und nicht zuletzt zeigen sich die Möglichkeiten des auferstandenen Jesus, wenn Menschen anfangen, wieder über ihre Beziehung zu Gott nachzudenken. Und wenn Menschen die Vergebung annehmen, die Jesus schenkt. Als Petrus und Johannes später dann zur Rede gestellt werden, warum sie da immer nur von Jesus reden, da sagen sie, Apostelgeschichte 4,12, es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden, als der allein der Name Jesus. Und liebe Gemeinde, wenn einer uns aus dem Inferno des göttlichen Gerichts über eine gottlos gewordene Welt herausretten kann, dann ist es Jesus. Wenn jemand herausreißen kann aus dämonischen Bindungen, dann ist es Jesus. Wenn jemand wirklich tröstlich zur Seite stehen kann und festhalten kann, dass wir nicht versinken im Abgrund, dann ist es Jesus. Wenn einer den uns Todgeweihten aus dem Abgrund des Sterbens ruft, dann ist es Jesus. Nur er. Es hat sich in Europa eine befremdliche Scheu eingeschlichen. Viele Menschen wollen mit Ernst Christ sein. Weil man sagt, der christliche Gedanke, das ist was Wichtiges für unsere europäische Kultur und für das Zusammenleben. Aber viele tun sich schwer, den Namen Jesus über die Lippen zu bringen. Man sagt dann, das ist frömmlerisch, wenn man so viel von Jesus redet, das ist evangelikal, fundamentalistisch, das befremdet die Leute, das belastet den interreligiösen Dialog und so weiter und so fort. Und dann sagt man, es ist besser, wir reden nicht von Jesus, sondern wir reden von Gott. Da können viele mit, wenn wir von Gott reden. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 10, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Gott diesen Jesus von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Es hat eben Gott gefallen, Jesus in die Welt zu schicken als Retter. Und mit ihm hat Gott gezeigt, schaut den an. An seinem Leben und Handeln und Reden könnt ihr erkennen, wie ich der Vater bin, wie ich über euch denke, wie groß meine Liebe zu euch ist. Es ist Gottes Absicht, dass von Jesus gesprochen wird, dass Jesus bekannt gemacht wird als der Retter und der Heiland, als der, der die Beziehung wieder in Ordnung bringt zwischen Mensch und Gott. Und die Kirche, die verliert immer mehr Einfluss in Deutschland. Das hat Gründe. Und die liegen auch darin, dass in der Kirche so selten Klartext geredet wird, wenn es um Jesus geht. Und umso klarer sollten wir, wie Petrus, Johannes es machen und sagen, Leute, schaut nicht auf uns. Schaut nicht auf uns. Ja, das ist so eine Gefahr. Das ist auch eine Gefahr, die wir ganz konkret ja auch leben. Ja? Wenn ich irgendwo hinkomme, überall heißt ja Öschelbronn, Öschelbronn, Öschelbronn. Bei euch ist alles toll, der Dekan, alle loben Öschelbronn, Öschelbronn, Öschelbronn. Dass wir sagen, Leute, schaut nicht auf uns. Nicht wir sind es. Wir haben nicht irgendwie exklusives Geheimwissen. Wir haben nicht irgendwelche mysteriösen Kräfte. Wir haben das, das kommt nicht von uns. Sondern schaut auf Jesus. Und das ist das Entscheidende, dass wir den Menschen immer wieder auf Jesus hinweisen. Und sagen, schau auf ihn. Alles hängt davon ab. Auf Jesus hinzuweisen, auf Jesus zu schauen, ihm zu vertrauen. Dass wir das geben, was wir haben. Und dass wir dann aber auch ihm die Ehre geben, wenn uns geholfen wurde. Ich finde das so toll, dass dieser Gelähmte da rumgerannt ist in diesem Tempel wie ein kleines Kind. Weil er so froh war, so dankbar war. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Laufen wir auch zu Gott, zu Jesus, wenn wir gesund geworden sind? Danken wir ihm, wenn wir Erfolg gehabt haben? Loben wir ihn, wenn ein Konflikt endlich beigelegt werden konnte? Danken wir ihm, wenn er uns herausgeholfen hat aus irgendeinem Schlamassel? Was ich habe, das gebe ich dir. Und ich wüsste nichts Besseres, das wir haben als Jesus. Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und das Schöne ist, er will auch uns. Er will sie, dich, mich. Er will uns auch gebrauchen, dass wir anderen Menschen auch auf die Beine helfen. Erstens, indem wir den Menschen sagen, du bist nicht vergessen, du bist angesehen bei Gott. Gott sieht dich, Jesus sieht dich. Und zweitens, indem wir anderen das geben, was wir haben, und wenn es nur ganz wenig ist. Und drittens, dass wir Jesus bezeugen. Schließe mit Katja Epstein. Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder. Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Und Gottes Mitarbeiter sagen Amen.